darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Junge Stimmen aus dem Osten und fühle mich hier ein bisschen deplatziert, weil ich weder jung noch aus dem Osten bin.
Ja, muss ich auch gehen.
Aber wir haben heute Abend zwei sehr interessante Gäste, die das sozusagen auflösen. Denn Elena Kaufmann kommt aus Russland und hat Heimat in Thüringen gefunden. Und Melanie Rabe kommt aus Jena und hat Heimat in Köln gefunden. Und so wird also das wieder passend gemacht. Ich will mich hier auch gar nicht länger aufhalten. Diese Reihe, die gibt es jetzt schon, glaube ich, seit 2 Jahren. An verschiedenen Orten haben wir versucht, ein Publikum zu generieren. Wir haben gedacht, wir machen eine Reihe in unserem tollen Keller. Das hat nicht so funktioniert, der war da nicht so attraktiv. Dann gab es verschiedene andere Orte, an denen wir waren. Jetzt sind wir zum zweiten Mal hier bei Radio Frei und fühlen uns hier sehr wohl. Ich bedanke mich bei Diana Lehmann, die seit Beginn dieser Reihe die Moderation dieser Diskussionsrunde übernommen hat. Sie ist passend dafür, denn sie ist jung und aus dem Osten. Für alle, die sie nicht kennen, Diana Lehmann ist seit 2014 für die SPD im Thüringer Landtag. Und damit übergebe ich an dich weiter.
Ja, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich würde noch, also normal, sonst macht es Eva nochmal, ich würde heute nochmal ein paar Worte dazu sagen, wie es zu dieser Veranstaltungsreihe gekommen ist. Ganz häufig ist es ja so, dass wenn man einen Blick auf den Osten, also auf den Osten Deutschlands hat, dass man eher ein sehr tristes Bild hat, das Bild von verlassenen Landschaften und auch eigentlich immer eher die Perspektive darauf, dass junge Menschen diese Region verlassen, ist eher überalterte Regionen sind uns gar nicht so attraktiv ist für junge Menschen hier zu sein. Und Eva Nagler und ich haben gesagt, das ist doch eigentlich ganz anders und das ist natürlich eine lebhafte Region. Also wir haben natürlich einen starken Fokus auf Thüringen, aber eine lebhafte Region in den neuen Bundesländern und das wollten. Und es gibt ganz viele spannende Menschen, die entweder aus Thüringen kommen oder aber auch in Thüringen leben. Und das wollten wir einfach noch stärker machen und zeigen und auch die Menschen vorstellen, die dahinter stehen und auch natürlich Botschafterinnen und Botschafter für dieses Land sind und auch für den Osten insgesamt sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei sehr spannende Gäste haben und Paul Pasch hat es schon gesagt. Zum einen Melanie Rabe, die Schriftstellerin ist, 1981 in Jena geboren ist und inzwischen in Nordrhein-Westfalen lebt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich.
Und zum anderen Elena Kaufmann, Dokumentarfotografin und in St. Petersburg geboren und lebt inzwischen in Erfurt. Also zwar quasi genau die entgegengesetzte Bewegung, aber trotzdem natürlich, also glaube ich, vieles, was uns eint. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ich habe noch nie im Mikrofon geredet. Hallo. Hallo alle.
So ist hervorragend. Immer nah dran halten, das funktioniert am besten. Genau, also ich würde ein paar Fragen stellen. Wir versuchen das hier als entspanntes Gespräch zu machen. Aber wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Dann versuchen wir das zu berücksichtigen und auch in das Gespräch einfließen zu lassen. Genau. Ich würde, Melanie, mit dir anfangen. Du bist, ich habe es gerade schon gesagt, 1981 in Jena geboren, bist dann 1989 mit deinen Eltern nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Hast du denn heute noch Verbindungen oder Beziehungen nach Thüringen?
Ja, absolut. Gerade auch in Erfurt bin ich relativ häufig, weil ich einfach noch viel Familie hier habe. Wir sind mit der Kernfamilie, als ich 8 war, 1989, nach NRW gegangen, in eine kleine Stadt in der Nähe von Köln. Aber meine Tante wohnt nach wie vor in Erfurt. Mein Cousin, ist mittlerweile studieren gegangen, aber der hat auch sehr lange hier noch gewohnt. Die haben wir natürlich oft besucht. Meine Großeltern wohnen nach wie vor in Jena und in einem kleinen Dorf. Ich bin in Jena geboren, aber nicht dort aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Jena aufgewachsen. Und auch da haben wir noch wahnsinnig viel Familie und sind häufig da. Und zu den Feiertagen wurde eh immer gependelt. Also Weihnachten, Ostern, alles dazwischen war eh immer, hieß ab ins Auto und nach Thüringen. Deswegen ist für mich auch so ein bisschen ich habe immer direkt Feiertagsgefühl, wenn ich hier bin und habe das Gefühl, ich muss ganz viel Kuchen essen, was ein sehr schönes Gefühl ist. Und klar, ich bin oft hier und natürlich ist es ja auch etwas, worauf ich oft angesprochen werde. Und für die Menschen in NRW bin ich natürlich auch irgendwie Thüringerin. Und ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen Botschafterin dafür. Aber natürlich wird man oft gefragt, wenn die Leute merken, okay, die ist eigentlich aus Thüringen. Wie ist es da? Wie war das früher? Warum hast du keinen Dialekt? Natürlich kriegt man all diese Fragen. Ne? Das ist natürlich immer total nett und lustig. Und da gibt es natürlich viel Interesse.
Ja. Elena, bei dir war der Weg genau andersrum. Du bist wie gesagt, in St. Petersburg aufgewachsen und wohnst inzwischen in Erfurt. Wie kam es denn zu der Entscheidung, nach Erfurt zu ziehen?
Ja, das ist wie immer in diesem Märchen, dass die Frau trifft einen Mann, verliebt sich und dann muss ihm folgen. das ist mein Mann. ihm sollte ich folgen. Nein, das ist Martin, er heißt Martin und er hat 2 Jahre versucht, in St. Petersburg zu leben. Er kommt aus Erfurt und das war für ihn ein bisschen zu schwierig, in ganz anderen Land zu leben, weil er kann die Sprache nicht und ich kannte auch Deutsch nicht, aber ich bin die Frau, ich kann die Sprache lernen. die Männer haben da andere Fähigkeiten. ja. Ich bin wegen meinem Mann hierher gekommen.
Aber ist dir die Entscheidung schwer gefallen dann?
Zuerst nicht. Ich dachte, okay, ich war noch jünger. Und dann ist es irgendwie, man denkt, ach, mache ich das einfach so. Und als ich hier war, die ersten 2, 3 Jahre waren super schwierig. Man fühlt auf einmal, okay, ich bin Ausländer. Das war sehr krass, aber die Zeit heilt und irgendwie geht es trotzdem weiter.
Ja, aber bist du viel in Deutschland unterwegs? Würdest du sagen, dass es hier anders ist als in anderen Teilen des Landes oder ist es ein spezielles Erfurter Problem?
Ich würde nicht jetzt sagen, dass unterschiedliche Teile von Deutschland dass sie unterscheiden. Für mich ist das Unterschied zwischen deutsche Mentalität und russische Mentalität. Das ist die Schwierigkeit für mich. Aber ich will es auch nicht Schwierigkeit nennen, weil ich in dieser Zeit, das ist 5 Jahre, glaube ich, ganz tolle Leute kennengelernt habe, weil man auf einmal in einem Land ist und hat keine Freunde, alle Freunde sind zu Hause geblieben und dann bist du auf einmal allein. Du hast deinen Mann, aber eigentlich du bist ganz einsam. Aber jetzt habe ich ganz viele, die schon hier kommen und mich unterstützen und da bin ich super glücklich, dass ich diese Menschen getroffen habe. Ja.
Wie würdest du, ich weiß, es ist ein kleiner Exkurs, aber es interessiert mich, wie würdest du es beschreiben, den Unterschied zwischen deutscher Mentalität und russischer Mentalität?
Geschlossenheit. Man braucht sehr viel Zeit, bis hier deutsche Menschen sich öffnen. Mhm. Weil bei Russen, so wie ich den kenne, man lernt einander kennen und du hast diesen Tick irgendwie zwischen Leuchten, Kontakt und bist bereit, auf einmal dein ganzes Leben anderen zu erzählen, bis zu kleinen Details. Und hier brauchte ich sehr lange Zeit, damit man sich öffnet. Das war die größte Schwierigkeit eigentlich für mich, weil ich bin so, dass ich wie ein kleiner Welpe so bereit bin sofort. Komm mal, weißt du, so, ich kam immer nach Hause, Martin, ich habe neue Freundin. ja, jetzt mache ich nicht mehr so. bin erfahren.
Aber ja. Das ist verrückt, weil ich jetzt, als ich nach Erfurt gezogen bin, also ich bin von Jena nach Erfurt gezogen, das ist nicht ganz so weiter Weg, aber innerhalb Thüringens ein großer Schritt. Der Lokalpatriotismus ist stark ausgeprägt zwischen beiden Städten. Aber mir ist das auch total schwer gefallen. Also ich fand es in Erfurt zum Beispiel viel schwerer anzukommen als in Jena. Also es ist, fand den Zugang hier zu finden zu anderen Menschen tatsächlich viel schwerer. Wenn du jetzt, Melanie, die auf der einen Seite... Du hast ja noch einen relativ starken Bezug nach Thüringen,
ja.
Siehst und dann aber die Menschen in NRW, würdest du denn da sagen, dass es auch einen Mentalitätsunterschied gibt?
Absolut, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, es ist noch nicht mal so großteilig wie Thüringen und NRW. Ich würde genau das unterstreichen, was du sagst, dass jedes Dorf da fast anders ist. Wenn ich mir NRW anschaue, ich wohne nun mal in Köln im Rheinland. Da sind die Leute bekannt dafür, dass sie sehr kontaktfreudig sind, sehr offen. Ein bisschen das, was du jetzt gerade beschrieben hast auch. Das ist ein Klischee, das ist aber auch so. Du kannst in Köln schwerlich in einen Café gehen oder eine Kneipe alleine, ohne dass irgendwer dein Kumpel sein möchte oder dich an der Theke anquatscht oder dich bittet, dich dazuzusetzen. Wenn du aber ein paar Kilometer weiter die Autobahn rauffährst und in Westfalen aus dem Auto steigst, das ist eine ganz andere Geschichte. Und da sind die Leute viel verschlossener, was natürlich nicht bedeutet, dass die unfreundlicher sind oder weniger gastfreundlich. Aber dieser Unterschied in den Mentalitäten ist schon sehr, sehr stark vorhanden. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel unterwegs auf Lesereise mit meinem Buch und bin praktisch fast jeden Tag in einer ganz anderen Region unterwegs. Und schon allein der Unterschied der Publikumsreaktion, wenn man ein Kapitel in Bayern liest oder in Schleswig-Holstein oder eine Anekdote erzählt in Brandenburg oder in Niedersachsen, das ist Wahnsinn. Auch die Stellen, wo die Leute lachen oder vielleicht nicht lachen. Und manchmal lacht auch vielleicht den ganzen Abend keiner. Und man denkt, wow, die Leute hier haben echt keinen Humor. Und hinterher kommen die an Signiertisch und sagen, das war der lustigste Abend ever. Und du denkst, wirklich? Okay. Und ja, ich kann das nur unterschreiben. Es ist wirklich ein Phänomen, wie unterschiedlich die Leute gestrickt sind in verschiedenen Orten. Ich würde überhaupt nicht das Ost-West teilen oder so oder Bundesland, sondern es sind wirklich so einzelne Regionen. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wodurch das geprägt ist. Total spannend.
Und wenn du jetzt insgesamt die letzten, es sind ja inzwischen auch fast 30 Jahre, die du eigentlich von außen als Thüringerin auf Thüringen blickst, wie hat sich das denn in deiner Wahrnehmung verändert? Also das Land insgesamt jetzt weniger, die Mentalität, weil ich glaube, sie ist relativ konstant.
Ja, das Land hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ich meine, ich kenne es wirklich noch aus Ostzeiten. Ich bin Jahrgang 81 und klar war ich ein Kind, als wir weggegangen sind. Dementsprechend kann ich da auch gar nicht über Entscheidung sprechen, weil es ja nicht meine eigene Entscheidung war, wegzugehen. Aber es ist natürlich sehr, sehr aufgeblüht und von außen betrachtet, ist der Osten, wenn man es so nennen will, natürlich auch ein Stück weit sehr cool geworden. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sehr man das hier wahrnimmt, wie gerne auch Leute, die jetzt aus Köln kommen oder aus München oder aus Frankfurt, nach Leipzig wollen oder drüber nachdenken. Also plötzlich kommt es auch total in Frage, in Erfurt zu studieren oder in Jena. Das hat sich gerade in den letzten Jahren auch nochmal sehr geändert und entwickelt. Und ich glaube, der Blick darauf ist wirklich ein anderer geworden. Natürlich gibt es gerade auch leider durch das Problem, dass man immer wieder von Rechtsradikalismus hört in bestimmten Landstrichen, gibt es auch bestimmte Vorbehalte. Aber alles in allem ist der Osten sehr, sehr cool geworden, würde ich behaupten. Gerade auch, gerade vor allem auch durch Leipzig und solche Orte.
Aber ist das, wenn dich jetzt jemand aus deiner alten Heimat dann im Prinzip fragt, Elena, wie, also ich sag mal, der eine Grund hierher zu ziehen ist dein Mann, aber das, es muss ja zumindest so schön sein, dass du sagst, du hältst es hier zumindest aus. Erzählst du dann auch, dass der, also gibt es da auch so Klischees über Ost und West und wie beschreibst du Erfurt, wenn du sagst, warum du in Erfurt lebst?
Ich denke, dass die Russen keinen Unterschied zwischen Ost und West kennen oder vielleicht kennen bestimmt, aber darüber habe ich nie mit jemandem gesprochen. Natürlich beschreibe ich die Stadt Erfurt schön. Ich kann nicht die Stadt schlecht beschreiben, weil es ist wirklich eine schöne Stadt. Und ich habe ein paar Freunde, die die Stadt gerne besuchen wollen, weil sie sich für diese mittelalterliche Architektur interessieren. Auch für Bratwurst. Und auf jeden Fall zum Beispiel nächsten Monat habe ich einen Besuch in St. Petersburg und wir machen jetzt auch ein kleines Programm, was wir das Mädchen zeigen wollen. Und es geht jetzt nicht nur um Bratwurst zu essen, aber dass wir wirklich, wo wir das Programm gemacht haben, dachten wir auch, ach, es ist auch eine coole Stadt. Es gibt ganz interessante neue Sachen zu zeigen, kleine Cafés, wo man wirklich sich ganz angenehm fühlt, wo man reinkommt und okay, Lena, du trinkst Cappuccino mit 2 Löffeln Zucker oder sowas. Und das ist auch so ein bisschen, was ganz schön hier ist. Ich weiß es nicht, bestimmt vielleicht in Köln auch gibt es sowas. Ja, aber
Was, also welches ist dein Lieblingscafé und was zeigt dir außerdem
das
noch?
Das wird doch Werbung.
Das ist total in Ordnung.
Wir
versuchen es ja möglichst konkret zu machen.
Okay, mein Lieblingscafé ist Clara Grün, weil ich die Jungs sehr mag, weil bei mir ist es, als ich hierher kam, das Thema Ausländer war sehr stark und für mich war sehr wichtig, dass, wenn ich zum Beispiel zwei Wörter Russisch sage, dass keine Schrecke auf mich schaut, weil das am Anfang war sehr oft so. Und die Jungs bei Clara Grün, die haben mich immer so, ich weiß nicht, wie das in Deutsch, Hospitality, waren sehr gastfreundlich, genau. Und immer wenn ich da bin, die Jungs versuchen, Russisch zu sprechen. Wenn ich mit meiner Mama da bin, die sagen immer Strastvuyte und alles хорошо und vermischen die. Und das ist, gibt dir so ein Gefühl, dass du so gewünscht bist und dass die dich hier mögen. Und das ist, glaube ich, für jeden Mensch wichtig ist, dass das so ist. Ich sage Ihnen, Clara Grün forever. Jungs, ich mag euch.
Und was zeigt ihr außerdem noch von der Stadt? Also weil Melanie hat ja gerade gesagt, es gibt inzwischen so einen Blick auch auf den Osten, dass es halt dass man sagt, es ist eine coole Region einfach. Das haben wir lange tatsächlich gehabt, wenn wir über Leipzig reden. Ansonsten war jetzt, muss man sagen, der Ehrlichkeit halber sagen, Thüringen ist jetzt nicht unbedingt das Erste gewesen, was man damit verbindet, aber mit so einem also auch in Leipzig wohnen inzwischen sehr viele Menschen und natürlich profitiert davon auch das Umland, wovon Thüringen dann im weitesten Sinne auch noch gehört. Und wir natürlich also das so ein Stück weit inzwischen auch in Jena und in Erfurt spüren, dass es so eine lebendigere, alternativere Kunstszene gibt und sowas. Also was zeigt ihr denn noch, außer das klassische, also Bratwurst-Programm und die Krämer Brücke?
Was Klassisches hier gibt.
Was du quasi Menschen zeigst, die hierher kommen.
Nerli, sehr gerne, weil ich einfach das mag, dass da ganz unterschiedliche Möbel steht. Es geht auch nicht um Möbel, das geht um Menschen. Für mich ist es immer wichtig, was man für ein Gefühl hat, wenn man drin ist. Und weil es gibt auch ganz coole Plätze hier und Orte in Erfurt, wo man, wenn man da ist, will man sofort raus. Und ich werde dann keine Werbung für diese Orte machen. Ja, nicht spontan auf andere Plätze, aber so Clara Grün, Nerli, das ist, wo man Kaffee trinkt, ich weiß es nicht. Es gibt genug andere Plätze, wo man einfach sich sammelt mit Freunden und einfach auf Petersberg schaukeln geht oder Bratwurstbrat.
Ja, vielleicht kommen wir trotzdem noch mal ein bisschen zu dem, was ihr eigentlich so beruflich macht oder quasi was euch auch noch mal zumindest abhebt von vielen anderen Menschen. Elena, du bist ja Dokumentarfotografin. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Fotografierst du schon immer?
Ich fotografiere schon sehr lange. Ich glaube, zum ersten Mal als ich 14 war, habe ich angefangen. Meine Mama wollte immer Bilder von sich in Urlaub haben und meine Papa hatte keine Lust, Bilder zu machen. Und dann habe ich immer die Kamera in die Hand gekriegt, aber sollte genau so machen, wie meine Mama das wollte. Und ich habe das gar nicht gemocht. Das war für mich ein Horror, wenn ich auf einmal Mama fotografieren sollte. Aber irgendwie hat sich die Liebe entwickelt. ich habe zuerst Konfliktmanagement studiert in der Universität aber habe immer noch dabei fotografiert, meine Freunde fotografiert als Hobby. Und dann bin ich im Metro gefahren und neben mir saß ein Junge und er hat ein Magazin geblättert. Und dann auf einmal habe ich da einen Anzeiger gesehen, dass Fotofakultät jetzt einen Konkurswettbewerb hat für die Fotografen, dass man so Teil von dieser Fakultät sein kann. Und ich kam nach Hause, ich war erstes Jahr in Magistratur, habe alles perfekt studiert eigentlich, Masterprogramm. Aber mir hat das nicht gefallen, was ich studiert habe, und habe Mama nach Hause gekommen und habe Mama gefragt: Mama, hi, ich möchte mein Masterprogramm beenden und Fotografie studieren. Für meine Mama war es ein Riesenschock, aber ich bedanke meine Mama immer noch, weil sie mir damals Ja gesagt hat. Und ich durfte Universität verlassen für den anderen Fakultät. Ich habe erst Bachelor, aber da war Masterprogramm. und habe mit der Fotografie angefangen. Und die 2 Jahre da, muss ich ehrlich sagen, haben mich als Person total verändert. Und wirklich, man muss manchmal im Leben, und ich bin dazu Bestätigung, wenn sogar die Idee ganz verrückt klingt und das ist sehr Wahnsinn und das darf man nicht machen, was Mama oder Papa sagt, muss man trotzdem machen. Weil so ein Schritt kann manchmal Leben sehr positiv verändern. Ja. Und das war so Dokumentarfotografiestudium.
Ja. Jetzt ist das ein trotzdem relativ besonderer Weg. Wie ist das denn, wie bist du denn zum Schreiben gekommen? War das so, dass du schon immer gerne geschrieben hast? Und
ja, tatsächlich. Ich habe schon immer gern geschrieben. Ich bin so ein bisschen übers Lesen ans Schreiben gekommen. Ich war einfach so ein richtiger Bücherwurm als Kind, schon immer. Bin zwar auch in Greitschen im kleinen Dorf viel auf Bäume geklettert und habe mir die Knie aufgeschlagen, aber ich habe immer viel gelesen. Und irgendwann kam da der Wunsch auf, selbst mal was aufzuschreiben. Also erst als Kind habe ich mir Geschichten ausgedacht, dann habe ich angefangen, erste kurze Geschichten aufzuschreiben, dann als Teenager habe ich weinerliche Gedichte geschrieben und dann so mit Mitte 20 habe ich angefangen, Romane zu schreiben. Und das zunächst sehr erfolglos, also ich habe beim ersten angefangen, hatte ein Thema, war begeistert von der Idee, habe angefangen, das aufzuschreiben, musste auch den langen Roman zu schreiben, vor allem, wenn man x andere Jobs hat, wie das bei mir zu der Zeit war. Ich komme aus dem Journalismus, also ich war in Köln als freie Journalistin unterwegs, nach meinem Studium und habe den ersten Roman geschrieben und ihn, nachdem er nach, weiß ich nicht, 1,5, 2 Jahren fertig war, an den Verlag geschickt. Und dann kamen ganz viele Standardabsagen von den Verlagen zurück und da habe ich mich mal informiert und gelernt, dass man eine Literaturagentur haben sollte, wenn man professionell vorgehen möchte. Und habe mein nächstes Buch geschrieben und ganz, ganz viel Herzblut reingepackt und ganz, ganz viel Zeit aufgewendet, damit das wirklich gut wird. Und dann hat es meine Agentur angeboten. Ich hatte eine sehr gute, renommierte Agentur und dann kamen wieder die ganzen Standardabsagen. Und dann habe ich gedacht, hey, alle guten Dinge sind 3. Ich schreibe jetzt mein 3. Buch. Ich hatte wieder eine tolle Idee, fand zumindest ich. Und habe noch mehr Herzblut reingesteckt. Und auch das Buch ist durchgefallen bei allen Verlagen, die mir jetzt angeboten haben. Aber dann habe ich mein 4. Buch geschrieben. Das ist auch wieder überall durchgefallen. Aber dann habe ich die Falle geschrieben. Und das ist dann richtig gut gelaufen. Und seither kann ich vom Schreiben leben. Bin gerade gar nicht mehr journalistisch tätig. Schreibe gerade eigentlich nur das nächste Buch. Bin auf Lesereise. Und so ging das. Es war ein Prozess von 10 Jahren, aber hat sich tatsächlich gelohnt, da hartnäckig zu sein und mich nicht entmutigen zu lassen. Was natürlich nicht so einfach war, weil wenn man 4 Versuche versemmelt, würde man in Köln sagen, dann könnte man vielleicht langsam dran glauben, dass man vielleicht nicht dafür gemacht ist, Autorin zu sein. Aber ich wollte das irgendwie nicht einsehen und im Nachhinein war das richtig so.
Aber warum hast du denn dann dran festgehalten, obwohl der Weg so beschwerlich war?
Einfach, weil ich es wahnsinnig gerne mache. Also ich glaube, jeder hat so seins. Bei dir sind es wahrscheinlich Fotos, bei dir ist wahrscheinlich die Politik und bei mir sind es einfach Bücher. Es waren schon immer Bücher. Und ich bin erstmal den sehr vernünftigen Weg gegangen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach dem Abi zu sagen, okay, ich ziehe jetzt nach Berlin oder New York oder was auch immer und werde Schriftstellerin. Natürlich habe ich erstmal studiert. Ich habe Literatur und Medienwissenschaft studiert mit dem Ziel, Journalistin zu werden und Printjournalistin zu werden, weil ich da auch schreiben konnte und auch mit Menschen sprechen konnte und auch Geschichten gehört habe, die man da natürlich auf eine ganz andere Art und Weise erzählt. Aber irgendwie kam es mir so ein bisschen zumindest angrenzend vor, wie das, was mich schon immer interessiert hat. Und der Gedanke, damit aufzuhören, wäre mir, glaube ich, nie gekommen. Oder zumindest nicht der Gedanke, mit dem Schreiben aufzuhören. Vielleicht wäre mir irgendwann der Gedanke gekommen, damit aufzuhören, es anzubieten. Denn Schreiben ist ein sehr schöner und sehr freudvoller Prozess. Man lernt immer was und wird immer ja so ein bisschen Kurzzeitexperte für irgendein Thema. Vielleicht ein bisschen wie bei dir, wenn du ein Fotoprojekt hast. Eine Zeit lang ist man so ganz doll in einem bestimmten Thema drin, was immer toll ist. Also Schreiben an sich gibt einem ja schon viel. Und es geht ja nicht nur darum, dass es irgendwann rauskommt und sich gut verkauft. Das ist ja nicht so der Grundimpuls. Aber vielleicht hätte ich mir es irgendwann erspart, ständig die Absagen zu bekommen und mir den Spaß daran zu verderben. Aber zum Glück hat es geklappt, bevor ich dann komplett entmutigt war oder so.
Kannst du dir vorstellen, ohne Fotografie zu leben?
Kann ich, lebe ich auch. ohne? Ach so, das habe ich falsch verstanden. Nee, kann ich nicht. Ich kenne auch so, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist das, bin ich verrückt, aber für mich bin ich kein vollständiger Person, wenn ich rausgehe und die Kamera nicht dabei habe. Es muss einfach im Rucksack zum Beispiel liegen. Auf jeden Fall etwas, was, es kann, heute kann es auch iPhone machen. Aber es muss bei mir immer eine Möglichkeit dabei haben, dass ich ein Bild aufnehmen kann. Weil wenn ich irgendwelche Situationen irgendwo sehe, ich habe innerlich, ich muss das aufnehmen, dass ich muss ein Bild machen. Und irgendwie fühle, dass es, die Kamera ist wie ein drittes Hand geworden. Das ist irgendwie, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde das überhaupt nicht verrückt. Ja. Mir geht es ganz genauso. Also wenn,
ich wollte dich auch fragen, wie schreibt man heute? Ich meine, mit der Hand oder mit dieser Schreibmaschine oder Computer, wie machst du das am besten?
Ich beginne von Hand, wenn ich Notizen mache. Also ich habe natürlich immer ein Notizbuch dabei und schreibe mir immer alles auf, weil selbst wenn man denkt, oh, das ist eine sehr prägnante Idee, das kann ich mir merken, es ist sofort weg, wenn man es nicht aufschreibt. Deswegen mache ich mir immer Notizen, auch wenn ich interessante Kleinigkeiten irgendwo sehe, irgendein Detail oder mir eine Metapher einfällt. Muss ja gar nichts Großes sein, dann schreibe ich es mir sofort auf. Wenn ich mein Notizbuch vergesse, tippe ich es ins Handy. Wenn ich das Handy auch nicht dabei habe, leihe ich mir irgendwo einen Stift und schreibe es auf den Bierdeckel oder auf meine Handinnenfläche. Egal, Hauptsache ich halte es irgendwie fest.
Und die ganze Tasche voll mit solchen Kleinigkeiten.
Absolut, ja, wirklich. Und ich habe zu Hause einen riesigen Karton, in den ich es einfach schmeiße. Für die Zukunft, für irgendwann, wenn ich ein neues Buch beginne oder wenn ich eine Erzählung schreibe oder irgendwas schreibe, was ich irgendwie ausmalen muss, dann gucke ich da nochmal rein. Was hast du denn da so gesammelt in der letzten Zeit? Vielleicht ein bisschen, wenn du Fotos durchforstest. Aber sobald ich anfange zu formulieren, sobald die Geschichte in meinem Kopf Form annimmt und ich denke, okay, das ist so ein bisschen Anfang, Mitte und Ende, dann passiert es, an diesem Ort spielt es, diesen Personen passiert es, dann fange ich an, in den Computer zu tippen tatsächlich. Und es gibt Kollegen, die noch Schreibmaschine schreiben, das finde ich sehr romantisch. Ich finde das Geräusch auch sehr schön und ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr freudvoller Prozess ist, aber mich würde es, glaube ich, im Flow sehr stören. Also erstens kann ich in meinem Laptop relativ schnell tippen, viel schneller, als ich es auf einer Schreibmaschine könnte. Und ich gehe so vor, dass ich versuche, irgendwie in den Flow zu kommen. Also ich drechsle nicht jeden Satz, sondern ich schreibe erst mal und probiere viel rum und schmeiße dann wieder viel weg und schreibe wieder was dazu. Und wenn man Schreibmaschine schreibt, muss man sich natürlich sehr genau vorher überlegen, wie man es haben möchte und den Satz vielleicht im Kopf vorher schon formulieren. Das mache ich auch, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich glaube, es hat sehr mit der Art und Weise zu tun, wie man schreibt. Ob man lieber von Hand schreibt, es bremst einen so ein bisschen, kann bei bestimmten Dingen total hilfreich sein. Aber ich mag es total gerne, wenn ich in etwa so schnell tippen kann, wie ich auch formulieren kann, weil ich auch viel so Stream of Consciousness-artig schreibe, also einfach so, wie es aus mir rauskommt. Und da ist das total hilfreich irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht schreibe ich irgendwann mal was komplett von Hand.
Schreibst du dann deine Bücher aus deiner Erfahrung, was du erlebt hast, was du gesehen hast? Das ist so alles so, was mit dir passiert.
Es ist so eine Mischung.
Okay.
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Dingen, die mich interessieren, Dingen, die mir passiert sind und kompletter Fantasie. Und ich schreibe Thriller und zum Glück sind mir noch nicht die Dinge passiert, die meinen Protagonisten passieren. Also ich schreibe keine gewalttätigen Bücher, ich schreibe Psychothriller. Meistens gibt es nicht ein Verbrechen und einen Kommissar, der es auflöst oder so, sondern eher ein großes Rätsel, ein großes Geheimnis, hinter das man gerne kommen möchte. Aber nichtsdestotrotz, obwohl das sehr viel von Handlung getragen ist und von Spannung, sind da trotzdem immer kleine Dinge drin, die was mit mir zu tun haben. Also ich brauche immer irgendwie ein Thema, das mich interessiert. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie findest du deine Projekte oder deine Modelle, deine Bilder, deine Themen?
Das ist auch so aus dem Leben. Ich kann etwas sehen, ich kann überhaupt mit etwas anderes beschäftigt sein und zum Beispiel laufe an einem Laden vorbei und da verkauft man gerade, wie heißt das nicht, Popcorn, Mais, getrocknete Maisstangen. Und auf einmal sage ich meinem Mann, Martin, wir müssen das kaufen. Ich habe ein Bild im Kopf. Ich möchte das auf der Frau aufbauen oder sowas. Ganz kleine Details können mich zu Bildidee bringen.
Also du komponierst auch Dinge. Du machst nicht nur dokumentarische Fotografie, sondern verschiedene Formen?
Ja.
Okay.
Ja. Die jetzige Parallelserie zu dokumentarischer Serie heißt McQueen. Und das geht über so meine... nicht kleine, meine Prinzessinnen, die Frauen, die ich in meiner Fantasie kreiert habe und über das Thema Umwelt, weil ich alles, was sie, die Kleider, die anhaben, sind aus Folie gemacht. Mhm. So wie mit der Idee, was wir konsumieren, wird sowieso später, so gesagt, unsere, je mehr wir konsumieren, desto mehr Einfluss haben wir auf unsere Umwelt. Und eigentlich dieser Endprodukt ziehe dann auf diese Frauen an. Mhm. Aber es ist alles schön gemacht.
Toll, ja, klingt super.
Aber du Fotograf machst ja auch unglaublich vielfältige Fotografie. Was ist denn dein, hast du sowas wie ein Lieblingsgenre, wo du sagst, das ist das, woran du oder womit du am liebsten arbeitest?
Ich habe vor 3 Jahren angefangen, ich meine Firma gegründet und ja, ich habe zuerst ganz unterschiedliche Fotografiearten probiert, Fashion und Nicht-Fashion. Und jetzt habe ich mich entschieden, sehr stark in der Richtung Frauenporträt zu entwickeln, wo man sehr lange Zeit mit der Frau arbeitet und nicht einfach so knipsen und okay, wir finden aus 200 Bildern ein Bild. Ich möchte mit der Frau mich lange beschäftigen, von was für Musik sie mag, was für eine Person sie ist, welche vielleicht Nachteile sie in sich sieht und diese richtig zu positionieren, dass am Ende ein Porträt wird, wo sie sich, ja, das bin ich, oder vielleicht das, was ich werden möchte, so ganz lange mit Person arbeiten. Das ist jetzt so die neue Richtung, was ich für mich nehme. Ja, aber was ich sehr mag, ist diese Inszenierungen aus, aber trotzdem Inszenierung, was ich gemacht habe, natürlich im Moment zu empfangen. Ja, und aber ich glaube, dass man darf auch und vielseitig sein. Dokumentarfotografie, ich liebe das, weil ich das studiert habe und ich liebe auch Geschichten zu erzählen über die Menschen in fotografischer Form. Deswegen, das mache ich jetzt über jüdische Leben in Erfurt, finde ich alles spannend und eigentlich Fotografie für mich ist es dieser Moment zu behalten und man kann das in Fashion behalten, man kann das, oder empfangen, ich weiß nicht, wie es richtig zu sagen, behalten, ja. Hauptsache für mich, egal in welchem Bereich wir uns befinden, ob es Porträt, Fashion oder noch was, dass man das Bild anschaut und etwas spürt, was ich sagen wollte. Mhm. Dass ich wollte mit diesem Bild etwas ausdrücken, das muss nicht verkrampft sein oder noch was. Ich möchte diese visuelle Information anderen geben und dadurch zu kommunizieren. Weil mit jedem Foto möchte ich etwas sagen. Mhm. So meine Gedanken, meine visuelle Gedanken. Ja. Du auch bestimmt mit Büchern.
Ja, ja. Und ich habe gerade gedacht, wie praktisch das gewesen sein muss oder was für eine schöne Ausdrucksform das gewesen sein muss, als du hergekommen bist und die Sprache noch nicht so gesprochen hast. Weil das natürlich etwas ist, was komplett ohne Sprache funktionieren kann, Fotografie.
Genau.
Und ich habe mich gerade gefragt, als du erzählt hast, ob deine Art zu fotografieren oder dein Interesse an Fotografie oder die Art, wie du da rangehst, sich geändert hat mit deinem Umzug hierhin. Siehst du das oder bist du vielleicht zu nah dran, um das zu sehen oder hat sich gar nicht geändert?
Das hat, ich habe früher nur Dokumentar gemacht, nur das, was drumherum passiert ist, aufgenommen. Das ist eine schöne Frage, ich habe noch nie darüber gedacht, ehrlich gesagt, danke. Aber ich war immer gegen Inszenierungen, ich war immer gegen dieses etwas Ausdenken und so zu und Regissieren, ja. War immer dagegen, weil das passiert so viel und ich halte einfach die Momente fest. Und zum ersten Mal wirklich in Erfurt ist es passiert, dass ich angefangen habe zu inszenieren, irgendwelche Geschichten auszudenken und die zu fotografieren. Ja, weil ich vielleicht etwas, vielleicht mir fehlte was und ich wollte etwas kreieren, was mir hier in Erfurt gefällt hat. Vielleicht auch. Ich kam zu dieser Idee zum ersten Mal. Ja, stimmt.
Schön. Was ist es denn dann, was dich da inspiriert zu sagen oder was du damit sagen möchtest? Oder kann das immer was Unterschiedliches sein?
Mit Dokumentarfotografie. Jetziger Projekt zum Beispiel, ich möchte die Bilder, die ich jetzt gerade mache, die werden nächstes Jahr ausgestellt in Kunsthalle und ich möchte den Leuten das Leben zeigen, die in Erfurt da ist, die vielleicht viele Deutschen nicht davon wissen, dass es kleine jüdische Gemeinde leben. Als ich das Projekt angefangen habe, viele haben mir gesagt, Lena, fähr doch nach Berlin, fähr nach Frankfurt, fähr nach Düsseldorf, da ist viel mehr, da sind jüdische Schulen, da ist so viel jüdisches Leben, du wirst begeistert. Wollte ich nicht, weil ich wollte diese kleine Leben zeigen, was hier passiert ist. Und ich finde, na klar, da ist sehr viel Fotoinformation in Berlin, wenn ich da in jüdische Gemeinde bin. Aber deswegen ist es mir dieses kleine Leben hier viel interessanter, weil die ist ganz anders. Die haben hier keine jüdischen Schulen, die haben gar nichts. Aber das Leben ist da. Wir haben sogar sehr viele Juden abgesagt, in Fotoprojekt teilzunehmen, mit der Absage, es gibt kein Leben in Thüringen, kein jüdisches Leben. Und das hat mich noch mehr getrieben, das doch das Projekt zu machen und zu zeigen, doch, das Leben ist da. Und die ist ganz ehrlich, sehr familiär. Und das möchte ich in Bilder zeigen. Auch zeigen, dass die Juden, die sind wir alle. Ich möchte nicht da irgendwie zeigen, dass die böse sind oder noch was, ganz normal. Ganz interessante Kultur. Viel können wir davon lernen. Viel muss man davon nicht lernen. Aber das zu zeigen, dass es unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Kulturen gibt und dass es normal anders zu sein. Ja.
Melanie, jetzt hast du vorhin schon ganz eifrig genickt, als Elena gesagt hast, du möchtest ja wahrscheinlich mit deinen Büchern auch, es ist ja auch wichtig, was damit auszudrücken. Jetzt ist es natürlich bei einem fiktiven Roman und bei einem Thriller, und du sagst ja, das ist auch nichts, was du jetzt selbst erlebt hast, aber
zum Glück.
Zum Glück, genau. Aber vielleicht kannst du trotzdem über das neue Buch noch ein bisschen was erzählen und worum es dir damit ging.
Ja, der erste Roman hieß Die Falle und der zweite heißt Die Wahrheit. Und beide haben natürlich einen sehr starken Spannungsbogen, weil es einfach auch spannende Stoffe sein sollen. Aber ich komme so ein bisschen aus der klassischen Literatur. Deswegen gibt es auch immer so einen Überbau. Also es funktioniert immer auf zwei Ebenen. Man kann entweder einfach ein spannendes Buch lesen oder man kann den ganzen Rest noch so ein bisschen mitdenken. Und in Die Falle, meinem ersten Roman, der jetzt mittlerweile in ziemlich vielen Ländern erschienen ist, was sehr cool ist und verfilmt wird, geht es um eine Frau, die seit 11 Jahren das Haus nicht verlassen hat. Und die hat dafür sehr gute Gründe. Und nachher kommt irgendwann raus, dass sie traumatisiert ist, weil ihre Schwester ermordet wurde und sie gefunden hat und den Mörder noch hat flüchten sehen und ihm noch kurz ins Gesicht geblickt hat, bevor er verschwunden ist. Und nichtsdestotrotz wurde dieser Mann nie gefasst. Und eines Tages vollkommen unvermittelt sieht sie ihn wieder. Nicht draußen in der Welt, denn sie geht ja nicht raus seit 11 Jahren, sondern sie sieht ihn im Fernsehen. Und entscheidet sich dann, ihm die für mein Buch titelgebende Falle zu stellen und ihn in ihr Haus zu locken. Und dann passieren da so Dinge. Und es ist letztlich auch so eine Erzählung über Vergangenheit, über Erinnerungen. Denn nach und nach, jetzt nach den 11 Jahren, die sie glaubt, dieses Ereignis beobachtet zu haben, ist sie sich in vielen Dingen gar nicht mehr so sicher. Und nach weiß sie gar nicht mehr, habe ich überhaupt den richtigen? Ticke ich eigentlich normal oder bin ich vielleicht verrückt, nachdem ich mich 11 Jahre von der Welt abgeschottet habe? Und das ist auch so ein ganz, ganz starkes Spiel mit Wahrheit und Lüge und Erinnerung und wie wir uns unsere eigene Erinnerung zurechtbiegen, um irgendwie damit klarzukommen, das schwingt da sehr stark mit. Und letztlich ist natürlich auch eine Geschichte über Angst und ihre Überwindung, denn diese Figur geht irgendwann wieder aus dem Haus nach 11 Jahren. Und das neue Buch ist im Grunde so eine kleine verkappte Liebesgeschichte. Da geht es um, die Hauptfigur ist eine Frau, die ist Ende 30 und er heißt Sarah, ist Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium, hat einen 8-jährigen Sohn, Leo, und ist alleinerziehend. Allerdings erst, seit ihr Mann, ihr von ihr übrigens innig geliebter Mann, Philipp, auf einer Geschäftsreise verschwunden ist. Der war in Südamerika unterwegs, in Kolumbien, und wird plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Und 7 Jahre sind vergangen, und diese Figur weiß nicht, lebt mein Mann noch, oder ist er tot, ist er entführt worden? Wenn er entführt worden ist, warum gab es nie eine Lösegeldforderung? Und dann eines Tages, 7 Jahre später, als sie gerade versucht, damit so ein bisschen abzuschließen, sich wieder ins Leben zu stürzen, bekommt sie einen Anruf. Und man sagt ihr, es ist ein Anruf vom Auswärtigen Amt, und man sagt ihr, wir haben ihren Mann gefunden. Philipp lebt, es geht ihm den Umständen entsprechend gut, und sie können ihn schon sehr, sehr bald vom Flughafen abholen. Und meine Hauptfigur macht sich auf zum Flughafen, und muss feststellen, dass die Behörden in Südamerika jemanden als Philipp Petersen identifiziert haben, von dem sie sich sicher ist, dass es nicht ihr Mann ist. Und auch dann passieren bestimmte Dinge, wie es sich für einen Thriller gehört. Und es ist so ein bisschen so ein Psychospiel zwischen den beiden. Niemand glaubt ihr so richtig, sie ist sich unsicher. Ist das vielleicht doch Philipp, hat er sich so verändert? Und ich erkenne ihn nur nicht. Und das natürlich, das erzählt etwas über Identität und darüber, wie, was ist unser Kern? Und die Grundidee war so ein bisschen, wenn ich 20 Jahre weg wäre und ich würde ganz anders aussehen, ich hätte ganz krasse Erfahrungen gemacht und ich wäre durch mein Äußeres nicht mehr als ich zu erkennen, würden die Menschen, die mich lieben, die mir wirklich nahe sind, trotzdem merken, dass ich das bin. Das war so ein bisschen die Grundidee. Auch so ein bisschen, du hast vorhin gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Märchen gewesen. Du hast einen Mann kennengelernt, bist deswegen ihm hinterher. Und auch dieses Buch hat so ein bisschen märchenhafte Elemente, weil es auch so ein bisschen ist wie... ja, der verwunschene Prinz kommt 7 Jahre später heim und er ist in Bären verwandelt worden und man erkennt ihn nicht mehr und so. Auch das hat so ein bisschen so eine märchenhafte Komponente. Aber im Grunde ist es, wie gesagt, so eine ganz strange Liebesgeschichte im Gewand eines Psychothrillers.
Wie gesagt, auch wenn Sie, wenn ihr Fragen stellen wollt, ihr dürft. Ja, bitte.
Das ist ein bisschen weg von der Fotografie der Büchergeschichte, aber... ich bin vor 2,5 Jahren nach Erfurt gekommen und habe mich echt in die Stadt verliebt. Eins habe ich noch nicht verstanden, die Rivalität zwischen Erfurt und Jena. Du kommst jetzt aus Jena, kommst aus und wohnst in Erfurt. Niemand kann mir diese Rivalität...
Das ist eine großartige Frage, das interessiert mich auch.
Wo kommt ihr oder jemand aus dem Publikum? Kann jemand mir diese Rivalität erklären?
Ich habe eine Theorie übrigens, aber ich weiß nicht, ob die stimmt. Also mich interessiert es auch.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber es ist, ich glaube, schon immer da gewesen. Aber ich bin gespannt auf deine Theorie, ehrlich gesagt.
Also die ist sehr banal. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn es in einer Region nur 2 gibt, also 2 größere Städte, die in irgendeiner Form konkurrieren können. Denn in Köln haben wir ganz genau das gleiche mit Düsseldorf. In NRW gibt es 2 ungefähr äquivalente Städte, das sind Köln und Düsseldorf. Und da gibt es... Das ist eine augenzwinkernde Rivalität, aber die ist auf jeden Fall da. Und die Fußballteams haben eine große Rivalität und die eine Stadt ist die Landeshauptstadt, ne, Düsseldorf, aber Köln ist größer und hat den Dom und so und das bessere Bier. Also selbst über das Bier wird gestritten, Altbier und Kölsch. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ich glaube, wenn es in einem Umkreis 2 gibt, dann haben beide das Gefühl, es sollte nur einen geben, und zwar uns. Total banal, aber ich glaube, das ist tatsächlich an ganz vielen Orten so.
Danke. Elena, jetzt habe ich auch mein Mikrofon gesprochen. Genau, allerdings das Ganze auf...
ich fühle mich besser jetzt.
Okay. Allerdings das Ganze auf verschiedene Ebenen herabstufen, weil du hattest eben schon angesprochen, 2 Fußballclubs. Genau, wir haben Rot-Weiß Erfurt und wir haben FC Carl Zeiss. Wir haben allerdings auch, und das ist eine ganz andere Rivalität, die allerdings auf einer gewissen Ebene auch existent ist, wir haben das Theater Erfurt und wir haben das Deutsche Nationaltheater Weimar. Und ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion, als es damals um die Zusammenlegung der Theater ging. Und auch da herrschte eine, Diana weiß es vielleicht noch, eine große Rivalität zwischen Erfurt und Weimar. Weil beide Städte der Meinung wiederum waren, wir sind ja die Thüringer Kulturhauptstadt. Und also es ist, wie gesagt, denke ich, immer so ein bisschen eine Frage, worauf bezieht man sich, was guckt man sich an?
Ich hätte noch eine Frage. Ich interessiere mich total für das jüdische Leben in Erfurt. Ab und zu sieht man ja mal ein Straßenschild und nimmt sowas wahr oder so. Wie ist denn das jüdische Leben in Erfurt? Und wie viele Juden gibt es in Erfurt? Und wie leben die so zusammen? Und wie sind die organisiert? Ich weiß gar nicht, ob du das alles schon weißt oder ob du noch mitten im Projekt bist. Aber interessiert mich total.
Ich habe nicht gezählt, wie viele Juden es hier gibt. Ich kann auch zählen. Das kann bestimmt Philipp. Oh, das ist schön.
Okay. Ah ja, super, danke. Ja.
Ich bin einfach, ich wurde eingeladen in der Gemeinde, weil ich habe über jüdisches Leben in St. Petersburg fotografiert, meine Diplomarbeit. Und hier wurde ich eingeladen, auch so eine Geschichte über jüdische Gemeinde hier zu machen. Und dann, je öfter ich da war, desto mehr habe ich über jüdisches Leben erfahren. Manchmal war es ganz... krass und lustig, weil die machen Schabbat, wo die nichts anschalten dürfen.
Keine automatischen,
genau, keine. Und ich bin nicht Judin, aber ich wurde immer eingeladen und das ist immer sehr Ich fand das sehr süß, die Situation, dass ich zum Beispiel in das Zimmer gehen sollte und Kühlschrank öffnen, um schauen, ob da Licht ist, ja. Weil sie das nicht dürfen. Da war kein Licht, das war alles schon perfekt von der Rabbine organisiert. Aber ich bin sehr oft mit jugendlichen Leuten unterwegs und da passieren ganz so lustige Situationen und ich bin immer wirklich das fast bis Tränen, dass ich Teil von diesem Leben sein darf. Ja. Oder ich war mal unterwegs in Weimar, dass ein Mädchen hatte Abschlusskonzert gehabt, sie hat Piano gespielt und dann wurde ich zur Party eingeladen und bin irgendwo, ich war irgendwo um 3 Uhr in der Nacht in Weimar, irgendwie in einem WG-Haus, wo die Studenten aus Israel waren und ich bin da mit der Kamera und dann ging ich um 4 nach Hause. Ich konnte gar nicht gehen, mich hat Alexander geholt, mein ganz guter Freund. Ich habe ihm um 4 in der Nacht angerufen: Alex, kannst du mich wieder nach Hause fahren? Wo bist du? In Weimar? Ja, ich stehe auf und ich stehe da irgendwo in Mitte Weimar mit der Kamera, mit vielen Bildern von dieser Party und wieder mit der Gedanke, ich durfte dabei sein und ich durfte dieses Mädchen abbilden, ja, abbilden und durfte Teil von ihrem Leben sein. Und da ist bei vielen, oder zum Beispiel ein Junge, er war 14 und die haben diese Bar Mitzwa, das ist Einweihung in deutsche Kultur, ja, Einweihung, und das ist bei denen anders. Und ich durfte dabei sein, wo er mit Rabbine gelernt hat, sein Gespräch. Und ich konnte nichts verstehen, weil die haben Jiddisch gelesen, aber ich kannte nur so Adenoi, Adenoi. Und ich gehe dann zur Rabbine und sage: Alles, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Was ist Adenoi? Und er sagt: Adenoi ist Gott. Und dann denke ich, das ist so interessant, du sitzt bei irgendwelcher, so bei der Vorbereitung, du verstehst gar nichts, was passiert, du nimmst zwar nur ein Wort und eigentlich das Wort ist Gott, ja, das ja. ist, und alles, wenn du nach Hause läufst und das Ganze überlegst, was mit dir passiert, wo du dabei bist, das macht mich irgendwie übelst glücklich, dass ich da bin. Eigentlich, ich bin dankbar, dass ich da sein darf, weil in St. Petersburg zum Beispiel, da war religiöse Schule, jüdische, die haben auch lange überlegt, ob sie mich reinlassen, aber dann sagten, okay, du musst jetzt langes Rock anziehen, du musst hier die lange Arme haben und so weiter, du darfst die Jungen einen Meter nicht näher kommen. Und das war auch ganz toll, weil in einem Monat durfte ich alles, irgendwie komischerweise. Sie haben mich auch ins Kino eingeladen und viel mehr gezeigt, als sie zeigen vielleicht könnten. Aber das war schon Vertrauen da, aber ich habe auch vieles in meinem Diplom nicht gezeigt, weil ich wollte denen nicht irgendwie was Schlechtes tun oder was erzählen, was denen irgendwie falsch verstanden wird. Was sie zum Beispiel nicht machen dürfen, aber machen trotzdem, weil sie Jungs sind.
Ja.
Ich habe entschieden damals, nein, vielleicht für meine Arbeit ist es was Großartiges, aber ich möchte den Jungs nicht Schlechtes machen. Weil nicht immer Fotografie ist wichtig, wichtig ist auch, was du erlebst und du kannst einfach das in deinem Kopf behalten, in deinem Herzen. Ja. Und das ist diese menschliche Erfahrung, was ich auch durch Fotografie erfahre. Das ist für mich was Großartiges. Ja, aber jüdisches Leben wird ausgestellt, dann kannst du auch nächstes Jahr vorbeikommen.
Ich bin total gespannt. Ich finde es im Übrigen auch unglaublich clever, dass du es hier in Erfurt gemacht hast und nicht in Frankfurt oder in Berlin, wo die Pfade vorgetreten sind, sondern hier konntest du halt das selbst für dich finden. Das finde ich total super. Ja, schön.
Ja, ist schon klar, wann man die Ausstellung sehen kann? Dann könnten wir dafür jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock machen. Weil bei Melanie ist es ein bisschen leichter, da geht man einfach in die Buchhandlung.
Das wird nächstes Jahr, ist es September, das ist Ahava-Festspiele. Ja. Das ist so ein
großes jüdisches
Festival. Großes jüdisches Festival. Und in der Zeit, im Laufe des Festivals in Kunsthalle, was gegenüber Rathaus ist, wird die ganze das werden ungefähr 40 Bilder ausgestellt und da wird auch ein Buch gemacht mit Philipp, weil bei dem Fotografieren machen wir auch kleine Interviews und dann bringen, wo die Juden über das, über die Kultur und Religion erzählen, aber wir wollen, Philipp möchte das nicht, das ist so und so und so und so, wir wollen das in schöne, lustige Geschichten erzählen und diese Geschichten über das, über die Kultur werden die Bilder begleiten.
Also so, dass du quasi mit den Bildern eine Geschichte erzählst, aber die Menschen auch selber die Möglichkeit haben.
Genau, mit der Hilfe von Philipp, genau.
Sehr schön. Jetzt habt ihr, es ist, man merkt das auch, wenn ihr beide, also sowohl wenn du übers Fotografieren als auch wenn du übers Schreiben sprichst, dass das wirklich eine Leidenschaft ist, eine große Leidenschaft, die ihr habt. Aber gibt es auch noch andere, also noch andere Sachen, wo ihr sagt, dass euch das ähnlich bewegt oder was euch ähnlich wichtig ist und vielleicht eine andere Möglichkeit, euch auszudrücken? Oder ist das?
Ja, auf jeden Fall. Ich komme so ein bisschen ursprünglich vom Theater. Da bin ich so reingerutscht. Ich bin in einer Kleinstadt in NRW aufgewachsen von 9 bis zum Abi und da gab es einfach ein kleines semi-professionelles Theater. Und da habe ich angefangen, Theater zu spielen, als ich ein Teenager war, was für mich damals ein großer Schritt war, weil ich ein sehr schüchterner Teenager war. Und das war irgendwie sehr spannend. Also nicht nur die Textarbeit, ich glaube tatsächlich, dass mich ursprünglich die Textarbeit dahin gelockt hat, weil es natürlich viel mit dem zu tun hat, was ich ohnehin gerne mag. Aber ja, in einen anderen Charakter zu schlüpfen und sich zu verkleiden und jemand anderes zu sein für einen kurzen Augenblick, das ist irgendwie sehr spannend, sehr hilfreich, gerade auch fürs Schreiben natürlich. Und es hat auch irgendwas mit Empathie zu tun. Also ich glaube, dass man da auch sehr, dass man da Empathie übt und Verständnis für alle möglichen Situationen lernt. Und das war irgendwie eine sehr spannende Zeit. Ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen Geld damit verdient, neben dem Studium. Und ich mache das jetzt gerade nicht mehr, schon allein aus Zeitgründen. Aber das habe ich sehr lange gemacht und auch sehr gerne. Und das sind so meine liebsten Ausdrucksformen, würde ich sagen. Also vieles andere ist mir leider nicht gegeben. Ich bin sehr unmusikalisch. Ich kann nicht malen. Aber das sind so die Dinge, die mich immer interessiert haben. Sprache und Theater.
Es wird vielleicht jetzt sehr, ich weiß nicht, banal klingen oder noch, ich kann es auch nicht Hobby nennen, aber das ist ein zweites großes Teil von mir. Wenn ich mich mit Fotografie beschäftigt bin, dann widme ich ganze Zeit zu meiner Familie und zu meinem Sohn. Und weil ich muss sagen, als mein Sohn geboren ist, habe ich ganz anders auf mich geschaut, auf das ganze Leben, weil auf einmal die Frage war da, ich muss jetzt diesem kleinen Mensch erzählen, wie, oder zeigen, wie glücklich zu sein, wie mit Menschen umzugehen und wie überhaupt glücklich zu leben. Und um das ihm zu erzählen, sollte ich zuerst mich fragen, ob ich glücklich bin, ob ich richtig lebe, ob ich ein guter Vorbild bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich versuche die ganze Zeit auf mich von der Seite zu schauen, weil ich verstehe, dass ich ständig ein Vorbild bin. Und wenn ich freie Zeit habe, dann beschäftige ich mich mit ihm. Deswegen, ich habe viele Hobbys, malen, basteln, aus Plastilin, mit Sand spielen oder noch was, aber ich finde es super wichtig, nicht einfach irgendwie TV anklicken und dass er da was schaut, aber dass man wirklich sich mit dieser kleinen Person, und das ist schon eine Person, beschäftigt. Und ja, und diese Familie zu haben, Traditionen zu haben, Handys ausschalten und leben, zusammen kochen. Ich habe wirklich verstanden, wir haben abgelernt, zusammen die Zeit zu verbringen, überhaupt ja, dieser Zuhause zu sein, zusammen am Tisch zu sein, zusammen spazieren gehen und da sein, in diesem Moment zusammen sein. Ich muss ehrlich sagen, ich lerne das. Ich lerne zu leben, da zu sein. Ich weiß nicht, ob es, jetzt kann vielleicht jeder sagen, ich kann das. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht. Es gibt sehr viele heute Informationspunkten Facebooks, Instagrams und irgendwelche andere Dinge. Und ich versuche mich zu lernen, unabhängig davon zu sein. Und mehr Zeit mit echten Leuten und mit echten Freunden zu verbringen. Das ist so zweite Leidenschaft im Leben.
Aber ist es dann, wenn du jetzt mit Blick auf deinen Sohn, weil du lebst ja jetzt auch irgendwie trotzdem noch zwischen zwei Kulturen, zum einen zwischen deiner also der Heimat, in der du geboren und aufgewachsen bist, und zum anderen der Heimat, in der du jetzt lebst, wie vermittelst du ihm denn das?
Oh, er ist noch vielleicht klein, das kann ich noch nicht so richtig ihm vermitteln. Auf jeden Fall, ich möchte mit ihm unbedingt nach St. Petersburg fliegen und ihm zeigen meine Lieblingsplätze. Er kann zwei Sprachen. Das war mir auch wichtig, dass er auch Russisch versteht. Und ich möchte, dass er in die Schule geht, wo es auch Russisch gibt. Und in Zukunft möchte ich, das ist mein Traum, dass wir zusammen russische Bücher lesen, weil ich habe sehr viele Autoren, die ich liebe, die mich total inspirieren, besonders Poesie, weil man kann nicht aus einer Sprache in eine andere übersetzen. Es ist immer besser, in Original zu lesen, weil wir das spüren. Und ich möchte sehr gerne ihm durch Literatur diese Liebe zu zeigen zur Kultur. Dass auch das ja, vielleicht auch Mentalität anders, dass ich finde deutsche Mentalität sehr schön. Es gibt sehr viele Dinge, die ich zum Beispiel nicht kann und wo deutsche Kultur mich lernt, so ordentlich zu sein. So, um 4 Kaffee zu trinken, das kann ich schon gut. aber Spontanität, Freundlichkeit, offen zu sein, manchmal einfach zu tanzen, weil ich tanzen möchte, wie heute. Ich habe ganz laut Musik gemacht und Balkon geöffnet und einfach getanzt. Und dann habe ich gesehen, dass die Leute auf der Haltestelle schon so irgendwie schräg in der Richtung meinem Balkon schauen. Und dachte ich, ach, egal. Man muss das Leben genießen. Ja, und das ihm zu zeigen. Dann ist Martin mit ihm aus dem Kindergarten gekommen und Matthias sitzt schon, oh Mama, tanzen, tanzen. Die Tür auf und in Schulen einfach in der Wohnzimmer rein und hat mitgetanzt. Und das ist mir sehr wichtig, diese Lebensfreude, dass er das sieht und auch das mitmacht. Aber nicht das Nein, lieber nicht machen, lieber nicht zu sagen, nein, mach, sag, leb. Das ist für mich wichtig.
Ja. Ja. Elena hat jetzt relativ ausführlich erzählt, an was für ein Projekt sie aktuell auch arbeitet. Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem du auch arbeitest? Ein neues Buch oder?
Ja, ich schreibe gerade mein nächstes Buch. Ich werde auch an diese Arbeit zurückkehren, wenn wir hier fertig sind. Und dann setze ich mich wieder, statt schön auszugehen, an meinen Schreibtisch im Hotel tatsächlich. Das ist der Plan. Ja, ich bin, das erscheint auf jeden Fall nächstes Jahr. Das ist dann mein 3. oder 7. Roman, je nachdem, ob man die unveröffentlichten mitzählt oder nicht. Und genau, das Buch wird in Wien spielen. Es wird so auf der Schnittstelle zwischen einem klassischen Roman und einem Spannungsroman sein. Und ich habe gerade Spaß dran, das zu entwickeln. Es ist irgendwie schön, wenn man noch nicht abgegeben hat, weil irgendwie noch alles möglich ist. Man kann auch alles machen und hat die Fäden total in der Hand und kreiert einfach. Das ist gerade irgendwie ein sehr schöner, freudvoller Prozess. Aber ich muss mich auch ranhalten, damit ich pünktlich fertig werde. Also die Deadline sitzt mir im Nacken.
Wann soll es fertig sein?
Ich würde tatsächlich gerne Ende Juni abgeben, die erste Fassung. Allerdings muss man sagen, weil ich ja so viel rumprobiere, man sagt ja bei Autoren meistens, es gibt zwei Sorten. Es gibt die Sorte, die vorher alles ganz genau plant, vielleicht eine riesige Pinnwand zu Hause hat im Arbeitszimmer, ganz viele Querverbindungen von dem einen Charakter zu dem anderen, die alles ganz genau wissen, was passiert, uns dann nur noch aufschreiben müssen. Und es gibt die anderen, die einfach drauf losschreiben. Und die gibt's tatsächlich, es gibt auch tatsächlich Krimi-Autoren, die ich kenne und die sagen, nö, am Anfang weiß ich noch nicht, wer der Mörder ist. Ich fange mal drauf an, Lust zu schreiben und dann gucke ich mal mit den Figuren, wer es denn war. Und ich denke, wow, ja, wow, denn das Selbstvertrauen muss man erstmal haben, irgendwie so vorzugehen. Und ich bin irgendwie so dazwischen und habe so einen groben Plan, halte mich nicht unbedingt dran, wenn mir was Besseres einfällt und räume dann immer so ein bisschen hinter mir selber her. Weil ja alles plausibel sein muss, muss man dann ja immer wieder, wenn man was ändert, überall nochmal ran und überall nochmal hinterherräumen. Und jetzt gerade schmeiße ich gerade ganz viel über den Haufen und es passiert gerade ganz viel. Und es ist eine total schöne Arbeit, aber ist auch immer aufregend. Es ist halt nicht, es gibt halt keinen Plan. Es gibt halt, man weiß halt nicht vorher den Weg. Man muss ihn halt irgendwie finden. Und das finde ich irgendwie auch das Schöne an der Arbeit, an kreativer Arbeit, dass es auch nicht so richtig ein richtig und falsch gibt, sondern dass man irgendwann selber weiß, aus sich heraus, so ist es gut, so will ich es haben, so lasse ich es jetzt irgendwie. Und da muss ich noch hinkommen mit dem Dritten.
Es gibt ja viele großartige Schriftsteller, die bestimmte Zeiten oder Orte oder Bars haben, wo die sehr erfolgreich schreiben. Gibt es das auch für dich, eine Zeit oder einen Ort, wo du sehr erfolgreich bist?
Du, gibst tatsächlich, ja, gute Frage. Ja, ich komme momentan leider selten dazu, genau dort und genau dann zu schreiben, weil ich so viel unterwegs bin. Aber prinzipiell, also die beste Zeit ist für mich sehr, sehr früh morgens. Deswegen habe ich auch die Angewohnheit, wenn ich auf Lesereise bin und es gibt noch irgendwie einen Zug zurück, egal wie spät ich damit zurück in Köln bin, wenn es nachts um 3 ist oder um 4, dann nehme ich den noch, egal was ist. Einfach damit ich im eigenen Bett aufwache und morgens loslegen kann. Weil jetzt ist natürlich sehr komfortabel, ich habe diesen Verlag, der mir einen Vorschuss zahlt und ich brauche nur schreiben und reisen. Aber das war früher natürlich anders. Früher war ich als freie Journalistin unterwegs, bin den ganzen Tag durch Köln geflitzt. Da muss man auch relativ viel machen, damit man davon leben kann. Und ich habe erst, als ich angefangen habe, versucht, abends zu schreiben. Weil mir das irgendwie logisch schien. Ich mache erst meine Arbeit, die bezahlt wird, und dann mache ich was für mich. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich nach der Arbeit einfach müde war. Ich war wirklich, wirklich müde und ich wollte auch vielleicht was mit meinen Freunden und meiner Familie machen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es gut funktioniert, früh morgens zu schreiben. Ich bin dann sehr früh aufgestanden, 3:30, um 4 und habe vor der Arbeit geschrieben. Und habe festgestellt, dass es super gut funktioniert, weil man irgendwie noch sehr bei sich ist. Also ich glaube, es funktioniert nur, weil man eine Lerche ist und keine Nachtigall und der Biorhythmus auch mitmacht. Aber man ist noch sehr bei sich. Man hat nicht schon die Zeitung gelesen und ganz, ganz viele Gespräche geführt und ganz, ganz viele andere Meinungen gehört und schon ganz, ganz viel anderen Text aufgenommen. Man war noch nicht auf Facebook und ist noch nicht so beeinflusst. Man ist wirklich noch bei sich und kann wirklich noch so aus sich heraus kreieren. Das Telefon klingelt nicht, es kommen noch keine neuen E-Mails rein, keiner will was von dir. Und es hat auch pragmatische Gründe, warum das sehr, sehr gut funktioniert. Und man hat irgendwie das Gefühl, man hat so einen Vorsprung vor dem Tag gewonnen. Und egal, was der Tag bringt, man hat das, was einem wirklich wichtig ist, schon getan. Und wenn es nach hinten raus länger wird, weil man Überstunden machen muss, ist das egal, denn man hat schon geschrieben. Und es hat gut funktioniert. Und deswegen hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass ich am liebsten früh morgens schreibe. Nicht um 4, wenn es nicht unbedingt sein muss, aber direkt nach dem ersten Kaffee. Das ist die beste Zeit. Und ich habe große Teile meiner Bücher am Küchentisch geschrieben, ganz, ganz lange, weil ich eine sehr, sehr kleine Wohnung hatte in Köln. Ich habe jetzt mittlerweile ein Arbeitszimmer, aber ich schreibe momentan entweder an meinem Schreibtisch, den eine Freundin für mich gebaut hat, was super ist, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, das ist so ein lebendiges Designerstück. Sie hat das Holz selbst bearbeitet und den für mich designt und selber gebaut. Es ist irgendwie sehr schön, an diesem Tisch zu arbeiten. Also da habe ich einen sehr sentimentalen Bezug zu, so ein bisschen. Und es gibt aber tatsächlich ein Café in Köln, das ich gerne gehe. Und das Coole an diesem Café ist, das heißt Weltempfänger. Das ist in Ehrenfeld, in meinem Veedel. Ehrenfeld ist sehr sehr divers, sehr multikulti, ist ein schönes Viertel. Es hat, es ist so ein bisschen, ich würde es mit Kreuzberg oder mit Neukölln vergleichen. So ein bisschen im Kommen, aber es hat so abgeranzte Ecken und ist auch nicht so teuer. Und der Weltempfänger hat unten im Erdgeschoss ein Café und oben drüber ist ein Hostel. Und das ist ein sehr, sehr beliebtes Hostel. Da kommen Leute aus aller Welt hin. Und das Café ist tagsüber relativ ruhig. Und die kennen mich da und ich setze mich in meine Ecke und schreibe und bin relativ unbehelligt. Aber ich habe so ein totales Sprachengewirr, weil halt Leute aus aller Welt in diesem Hostel einchecken und sich dann hinsetzen, überlegen, was sie in Köln machen und sich unterhalten. Und das ist irgendwie ein unglaublich toller Ort zum Schreiben. Und die haben fantastischen Kuchen, was auch dem Schreiben nicht abträglich ist. Und da schreibe ich viel. Wenn ich nicht am Schreibtisch schreibe, dann schreibe ich dort. Oder im Hotel oder in der Bahn. Aber am liebsten dort.
Aber gibt's das bei dir auch, Elena, dass du so Orte hast? Okay, fotografieren kann man nicht immer am selben Ort. Das könnte irgendwann langweilig werden, zumindest, aber zumindest Orte, oder ein Ort, der dich besonders inspiriert und an dem dir das besonders leicht fällt, Ideen zu entwickeln?
Ich suche immer noch diesen Ort hier in Erfurt, weil ich habe so einen Ort in St. Petersburg, weil ich liebe sehr, die Menschen zu beobachten, und da gibt es ein Café, oder gab es noch, ich war schon sehr lange da nicht, Das befindet sich am Nevsky Prospekt, das ist eine große Hauptstraße in St. Petersburg. Und ich erinnere mich immer, dass ich da ganz am Fenster sitzen kann und es oft regnet in St. Petersburg und dann hast du diese Vitrine, da tropft immer diese Wassertropfen auf der Vitrine und du siehst immer so ein bisschen verschwommen die Regenschirme, die immer hin und her laufen oder die Leute einfach. Und bei so einer Situation kann ich immer so Gedanken sammeln und überlegen, was könnte ich machen, was neue Projekte könnte. Einfach, ich mag es immer, alleine zu sitzen und einfach in meinem Notizblock zu schreiben, so die Gedanken sammeln, Ideen sammeln für neue Projekte. Und hier habe ich leider so einen Ort nicht, weil das bedeutet, das ist so ein Platz, wo ich alleine mit mir selbst sein kann. Und hier ist es, was auch schön ist, wo du reinkommst und sofort willkommen bist und wo drumherum immer die Menschen sind. Aber manchmal braucht man auch ein bisschen diese Einsamkeit, ein bisschen mit sich selbst und diese Anonymität. Das habe ich leider ja noch nicht gefunden, aber finde ich noch.
Aber es ist in Erfurt zugegebenermaßen noch ein bisschen schwieriger, weil es etwas kleiner ist. Ja. Man ist hier selten so richtig anonym. Ja, wenn ihr, wenn, doch, da gibt es noch eine Frage. Moment, Sie kriegen auch ein Mikro.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Also erstens mal ein Kompliment für einen Veranstalter, genau solche junge Stimmen einzuladen, wie wir sie heute erleben. Dazu habe ich spontan zwei Fragen. Die eine wäre eine Fachfrage, die andere ist ein bisschen darüber gelagert. Aber zunächst mal ein Kompliment für die Frau Kaufmann. Sie spricht ein besseres Deutsch als ich, aber ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und wir Schwaben lernen es halt nie, aber wir probieren es wenigstens.
So, Dankeschön.
Bitte?
Dankeschön.
Ja, 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 aber herzlich gerne. Und also, jetzt beginne ich mit den sogenannten Fachfragen, an beide gerichtet. Also wenn Sie als Fotografin unterwegs sind, Frau Kaufmann, Sie sagten ja, Sie haben einen Fotoapparat immer mit. Das heißt, denken Sie immer schon an Bilder und wie Sie die später präsentieren? Heißt das, Sie sind eigentlich immer in Ihrem Beruf unterwegs oder können Sie sich mal vergessen? Und wenn Sie gerade im Café sitzen, da kommt schon wieder ein Motiv auf, aber beantworten Sie es bitte später. Sie können sich überlegen. Und an Sie, Frau Rabe, wunderbarer Name, hätte ich die Frage, können Sie sich von Ihren Figuren trennen, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen, oder denken Sie unentwegt neue Möglichkeiten aus, wie der Roman vielleicht sich weiterentwickelt, gar nicht so, wie Sie es ursprünglich gedacht haben? Das wären die Fachfragen. Und jetzt eine übergeordnete Frage, die mich bewegt. Und am schönsten wäre es, wenn Sie meine Frage überhaupt nicht verstehen können. Aber wir sind jetzt 25 Jahre nach der Deutschen Einheit oder 26 Jahre. Und ich bin in dem Bereich, im Kölner Bereich gewesen, bevor ich hierher gekommen bin. Also mir begegnen ständig immer noch in meiner Generation, aber sage ich mal in der nächst jüngeren Generation, aber nicht in ihrer. Diese Ost-West-Klischees, sprich auf den Punkt gebracht, Ossi, Wessi. So, und jetzt frage ich Sie beide, was für Erfahrungen haben Sie gemacht, Sie in Thüringen und Sie in Köln? Begegnet Ihnen das heute immer noch? Und in welchen Generationen würden Sie diese Fragen ansiedeln? So, das wäre meine neugierige Frage.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum Sie gesagt haben, dass Sie hoffen, dass wir diese Frage nicht verstehen. Ich verstehe die Frage, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, dass je jünger die Generation ist, die man darauf anspricht, desto weniger virulent ist das Thema. Also ich glaube, in meiner Generation oder jünger nimmt das total ab. Also ich glaube, dass dieses Denken, und so jung bin ich ja gar nicht mehr, aber ich glaube, dass dieses Denken bei unter 30-Jährigen überhaupt nicht mehr da ist. Ich glaube, dass, ich kann natürlich nur für mein Umfeld, für meine Filterbubble sprechen, aber Ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass das jemand, dass da jemand noch diese Grenze zieht oder denkt, im Osten ist es so und im Westen ist es ganz anders. Ich glaube, dass es mittlerweile differenziert betrachtet wird, dass da viel Interesse da ist, viel Neugier, dass sich sicherlich alle nicht so gut auskennen, wie sie es vielleicht mittlerweile sollten. Aber ich habe das Gefühl, das stirbt so ein bisschen aus. Wenn man jetzt vielleicht meine Eltern fragen würde, die würden wahrscheinlich ganz andere Dinge erzählen, vielleicht von der Zeit, als wir 89 nach NRW gezogen sind. Da waren sicherlich noch viel mehr Vorurteile da. Aber ich war dem nie ausgesetzt. Ich kenne das wirklich gar nicht. Und ich kann für mein Umfeld nur sagen, Interesse, na klar, aber dass das irgendwer blöd findet oder seltsam oder diese alten Klischees noch hat. Ich glaube, wenn da jetzt jemand einen Ossi-Witz machen würde, würden einfach nur alle wahnsinnig die Augen verdrehen. Also aus meiner Sicht. Ja.
Aber verrückt, ist dir das nie... Roman. Machen wir, gerne. Elena noch die Antwort. Aber ist verrückt, ist dir das noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, merkt man gar nicht, dass du aus dem Osten kommst?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Was ich oft gefragt werde ist, ach interessant, du hast gar keinen Dialekt, du klingst gar nicht so. Das höre ich häufig. Aber darüber hinaus, nee. Und ich weiß auch gar nicht, was das bedeuten sollte, also welche Wertung damit gemeint wäre, wenn jemand sagen würde, man merkt gar nicht, dass du aus dem Osten kommst. Also was bedeutet das? Ich weiß das gar nicht, was das bedeutet. Was glaubst du, was das bedeutet?
Ich glaube, dass das also tatsächlich auch, also bei mir ist das schon häufiger passiert. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich habe keinen, wenn ich bemühe mich außerhalb Thüringens, ich spreche gar keinen so starken Dialekt. Nee, aber das, ich glaube, es ist die Vorstellung, dass eine andere Mentalität, dass es ganz andere Menschen gibt, dass es immer noch so eine imaginäre Grenze gibt, die okay. Das Leben ja. Ganz deutlich beeinflusst, dass ja. Die nach wie vor noch da ist. Und ich habe mitunter auch das Gefühl, dass das auch in unsere Generation hinein noch trägt und dass es stärker ist. Also ich meine, jetzt war ich auch nicht überall in Westdeutschland schon gleichermaßen, aber es tatsächlich noch relativ viele junge Menschen in Westdeutschland gibt, die noch nie im Osten gewesen sind.
Das ja.
Und das natürlich ja. so ein gewisses Klischee zum einen gegen der Region gegenüber ja. zur Folge hat, aber natürlich auch den Menschen. Obwohl also, man jetzt natürlich nach und nach auch junge Menschen aus dem Osten halt in Westdeutschland hat und dadurch das ja. zumindest so ein Stück weit also aufgeben kann.
Also ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, früher war es wahrscheinlich so, dass man dachte, der Osten ist anders als der Westen. Und das, was du jetzt erlebst, aus unserer Generation, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nicht mehr anders als das, was vielleicht ein Bayer erlebt, der nach NRW kommt. Dem die Leute dann vielleicht auch sagen, ach, du bist aus Bayern, das merkt man ja gar nicht. Also ich glaube, dass es jetzt nicht mehr so nicht mehr nur diese Ost-West-Grenze ist, sondern dass es jetzt wirklich eher um die regionalen Unterschiede geht und nicht mehr so stark um dieses Ost-West-Gefälle oder wie man es nennen möchte. Dass klar, die Hamburger sich über die Münchner wundern und die Niedersachsen über die Thüringer, das ist klar. Aber ich finde, es ist, wird langsam so ein bisschen ein anderes Thema. Also ich finde, es verschiebt sich schon sehr. Und ich glaube wirklich, dass das aussterben wird, dass es nicht mehr lange dauert.
Klar.
Ich kenne Ostsee-Westsee nicht, weil ich war in dieser Zeit in anderem Land und habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber was ich ein bisschen erzählen kann, dieses Jahr kam von Freunden von mir eine Idee, ein Projekt zu machen, ein Fotoprojekt, der Name von dem Ossi wird. Und wir beschäftigen uns auch gerade mit diesem Thema. Und ich habe schon sehr viele Kinos geschaut mit meinem Mann, die über Ostdeutschland erzählen, wie hier überhaupt war und wie die Beziehung zum West war. Und wir wollen ein Fotoprojekt machen, um zu zeigen, dass es cool, heute jugendliche Sprache zu sagen, Ossi zu sein. Und wir wollen uns mit Schule beschäftigen, mit irgendwelcher Klasse, mit jugendlichen Leuten, die in diesem Projekt teilnehmen und so eine Geschichte wie in Dokumentarstil aufzunehmen. Und da habe ich Martin dabei, der mir sehr viel über Osten erzählen kann. Und ein bisschen so Rebellion, mit viel Rebellion, weil wir sehen das ein bisschen, das hat mir mein Mann erzählt, diese damals, wo zum Beispiel, wie hast du das erzählt, dass das nicht nur die Leute waren, die zum Beispiel uncool aussahen, jeder hat versucht, cool auszusehen, und dann dieses Skateboard-Thema, dass man hat versucht, ein bisschen Rebellion mitzutragen, und das wollen wir in diesem Fotoprojekt zeigen. Das ist schön, Ossi zu sein, das ist gar nicht etwas, was nicht cool ist.
Also eigentlich was Ähnliches, was wir mit dieser Veranstaltung ja auch versuchen, oder mit dieser Veranstaltungsreihe.
Genau.
Genau. Und dann gab es noch die Frage, also im Prinzip die Frage, ob euch die Arbeit, weil es ja für euch auch so eine große Leidenschaft ist, eigentlich jemals loslässt.
Ich denke, das ist ein großes Glück, was ich habe im Leben. Und ich möchte auch meinen Mann dafür bedanken, dass er mich da unterstützt, dass wir Fotografie zum Beruf gemacht haben, dass ich nicht nur als Künstler da bin, aber auch mit Fotografie professionell unterwegs bin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr glücklich, dass meine Arbeit mir total Spaß macht und das ist für mich kein Problem, über Fotografie immer zu denken. Zum Beispiel, ich habe auch vor kurzem einen Freund geschrieben und er schreibt mir, Lena, wir können uns nur am Montag treffen, weil ab Dienstag bin ich auf Arbeit und er hat das irgendwie so ausgedrückt, dass es ihm so schwer ist, auf Arbeit zu gehen. Und ich hatte ein bisschen so ein paar Sekunden gedacht, das ist so schade, dass er eigentlich dann für 6 Tage sich mit etwas beschäftigt, was ihm gar nicht Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, und ich frage jeden Tag auf und freue mich, dass ich jetzt arbeiten muss. Und ich muss, soll, ja. Ich muss Geld verdienen, aber das macht mir total Spaß. Und das ist, ich denke, schön, wenn es im Leben so ist. Aber ich glaube, bei dir ist das Gleiche.
Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr ähnlich. Das ist natürlich eine total gute Frage. Ich glaube, ich denke nicht permanent aktiv über mein Buch nach. Wenn ich in einer anderen Situation bin, dann bin ich natürlich präsent. Aber im Hinterkopf rattert das, glaube ich, ständig. Und manchmal träumt man darüber oder wacht morgens auf und hat eine Idee und über Nacht hat sich ein Knoten gelöst. Und daran merkt man dann, okay, das Unterbewusstsein war doch die ganze Zeit dran, obwohl ich jetzt vielleicht auf einer Familienfeier war oder was ganz anderes gemacht habe, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Und natürlich sind auch bei Kreativen, bei Künstlern die Antennen immer aufgestellt. Also ich laufe ja nicht aktiv durch die Gegend und überlege, wie sehen denn die Leute hier aus und welchen kleinen Tick könnte ich vielleicht meiner Romanfigur mitgeben. Aber natürlich nehme ich meine Umwelt wahr. Und bei Inspiration ist es ja ganz oft so, ich spüre dem oft nach, weil ich auch oft gefragt werde, ich glaube, das ist die häufigste Frage, die man als Schriftstellerin bekommt, woher bekommen Sie Ihre Ideen? Und ganz oft weiß man es nicht, weil es natürlich nicht am Schreibtisch kommt, wenn man da sitzt und sagt, so Idee, komm jetzt, sondern weil es irgendwann im Leben passiert, wenn man Bahn fährt oder Auto fährt oder Geschirr spült oder sich unterhält. Und irgendwie ist es immer da. Aber das ist nichts, genau wie du sagst, das ist nichts, was Druck erzeugt. Also ich habe nicht das Gefühl, ich arbeite permanent, sondern es ist einfach, ja, es ist fast wie eine Art zu leben, dass man sagt, man findet alles spannend, man ist immer offen und versucht immer, alles aufzunehmen. Und wenn irgendwas, manchmal weiß man ja auch gar nicht, warum einen etwas interessiert, aber bei bestimmten Dingen, bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Situationen, bei bestimmten Themen weiß man, das ist für mich, das finde ich interessant. Und dann greift man das raus und fügt es ein in die eigene Arbeit. Und das ist eigentlich immer so. Das ist Tag und Nacht so, aber das fühlt sich natürlich nicht an wie Arbeit. Wenn man dann am Schreibtisch sitzt, im Hotel oder zu Hause, das fühlt sich dann an wie Arbeit, aber das zwischendrin ist irgendwie was anderes, etwas Schönes. Danke für die tolle Frage.
Sehr schön. Dann jetzt vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, die uns noch mal ein bisschen zu dem bringt, wo wir am Anfang angefangen haben. Und zwar, also eine kurze Abschlussfrage, welche 3 Dinge verbindet ihr mit Thüringen?
Ich verbinde Landschaft mit Thüringen. Ich gehe in Thüringen sehr gerne wandern. Also wir sind eine sehr wanderverrückte Familie, sind gerne im Grünen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich mag das einfach, wenn ich fahre super viel mit der Bahn und oft komme ich durch Thüringen und dann schaue ich raus und die Landschaft ist einfach sehr speziell und es ist mir irgendwie eingebrannt, da so ein Heimatgefühl zu empfinden. Bei diesen Dörfern, die Kirchen sehen hier auch anders aus als in anderen Bundesländern in den Dörfern und diese sanften Hügel, dieses spezifische Grün, das verbinde ich sehr mit Thüringen. Dann verbinde ich eine sehr spezifische Herzlichkeit mit den Thüringern, die man nicht auf Anhieb merkt, die ich aber sofort spüre, weil ich hier zu Hause bin. Also mein Freund zum Beispiel, der ursprünglich aus NRW kommt, der findet die Leute ja manchmal ein bisschen grumpy oder wundert sich dann, warum man unfreundlich zu ihm ist tatsächlich, obwohl die Leute gar nicht unfreundlich sind, aber die Mentalität ist einfach anders. Der kommt aus dem Rheinland. Die lachen da alle den ganzen Tag über alles. Und es ist wirklich so. Und so eine spezifische Herzlichkeit, ich kann nicht genau den Finger drauf legen, aber ich glaube, wenn man von hier ist, weiß man, was ich meine. Und dann überlege ich jetzt für das Dritte zwischen Rostbratwurst und diesem Kuchen, diesen Blechkuchen, den man in relativ kleine Stücke schneidet, damit man ganz viele verschiedene Sorten probieren kann. Zumindest war es bei uns so. Ich glaube, ich nehme den Kuchen. Ja. Ja.
Elena, was ist es bei dir?
Thüringen. Ich glaube, ich kann nicht so unterscheiden, was es thüringisch und was es deutsch ist, weil für mich Thüringen ist irgendwie Deutschland. Ich reise zwar sehr oft nach andere Städte, aber was genauso thüringisch, ich weiß, dass in Thüringen lange Wurst ist und in Berlin ist es geschnitten. Das ist so wie ich mag Weimar sehr. Es ist Thüringen und weil Weimar irgendwie anders ist, ich kann das aus den ganzen Thüringen so ganz allein stehen sehen, dass es, ich habe in Weimar immer positiver Gefühl da, weil es vielleicht so viele Studenten gibt und man fühlt sich ganz anders. Auf jeden Fall, ich fühle mich da immer willkommen irgendwie. Thüringen, Sandmann. Aber ehrlich gesagt, in Thüringen, glaube ich, ist es ganz viele Dinge geblieben, die ich vielleicht als sowjetisch sehen kann. Auch wenn man diesen Sandmann nimmt, das ist alles so von Hand gemacht, alles so ehrlich und so gut, was auch ganz gute Dinge in unsere Kinder erzieht. Weil wenn man zum Beispiel heute sogar Feuerwehr Sam oder diese moderne Cartoons nimmt, manchmal ist es, weiß ich nicht, da fehlt die Seele. Und diese, ist es aus DDR, die Kurzfilme, die etwas noch beigebracht haben, wie man miteinander umgehen sollte. Und das ist doch schön, dass es noch hier gibt und dass es überhaupt gibt, weil ich finde das auch ganz stark mit sowjetischen Trickfilmen, weil die waren auch so, irgendwie da hat immer so was Gutes ausgestrahlt, so was Seliges, was Herzliches und das ist schön, dass es immer noch hier ist, ich hoffe, das wird nicht weg, das ist so ein Schatz.
Ja. Ja, dann vielen lieben Dank an Elena Kaufmann und Melanie Rabe dafür, dass ihr heute hier wart und mit mir diskutiert habt und uns euch all unseren Fragen Danke, gestellt habt. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Danke.
Und auch vielen lieben Dank an euch, an Sie dafür, dass ihr hier gewesen seid heute als Gäste. Die nächste Veranstaltung von Jungen Stimmen aus dem Osten findet Ende November statt. Ich weiß leider gerade nicht, ob am 24. oder 25.11., aber an einem dieser beiden Tage wird sie stattfinden. Wir wissen auch noch nicht mit wem. Lasst euch überraschen. Wenn ihr aber Ideen habt, wen wir auf jeden Fall mal einladen sollten, dann könnt ihr euch gerne bei der Friedrich-Ebert-Stiftung melden. Wir versuchen das zu berücksichtigen. Vielen lieben Dank auch an Radio Frei wieder für die Gastfreundschaft. Und ich wünsche euch Ihnen allen jetzt einen wunderschönen Abend und einen guten Weg nach Hause.